MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Sie sitzen wieder zusammen, die katholischen Bischöfe in Deutschland, die treffen sich von heute bis Donnerstag zu ihrer traditionellen Frühjahrsvollversammlung, diesmal im Kloster Steinfeld im Bistum Aachen. Sie tagen zu turbulenten Zeiten, denn genauso wie in der Politik hat auch die Kirche mit einigen Erschütterungen zu kämpfen. Das MKR ist mit meinem Kollegen Alois Biel vor Ort. Alois, heute eröffnet der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, die Frühjahrsvollversammlung. Was wird denn die Bischöfe laut Tagesordnung beschäftigen?
Das abgelegene kleine Steinfeld kommt mit der großen Weltpolitik in Berührung. Der syrisch-katholische Erzbischof von Homs, Jacques Murat, ist angekündigt. Er wird natürlich über den Sturz des Assad-Regimes berichten, über die Hoffnungen und die Befürchtungen, die vor allem die Christen im Land damit verbinden. Und Murat weiß, wovon er spricht. 2015 haben ihn Dschihadisten entführt und 5 Monate lang gefangen gehalten. Und ohne es beabsichtigt zu haben, steht in dieser Vollversammlung auch das große Vermächtnis des schwerkranken Papstes im Mittelpunkt. Die Bischöfe werden an das 10-jährige Jubiläum der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus erinnern. Außerdem werden sie über die Folgen der im Herbst zu Ende gegangenen Weltsynode beraten. Die hatte der Papst ja für Frauen und nicht geweihte Vertreter geöffnet und damit ein starkes Signal gesetzt.
Gab es denn Überlegungen, die Vollversammlung wegen der schweren Krankheit des Papstes abzusagen?
Soweit ich weiß, nicht. Es gibt in zeitlicher Nähe auch in anderen Ländern der Welt nationale Bischofsversammlungen, die ebenfalls abgehalten werden. Intern werden sich die deutschen Oberhirten aber schon darüber austauschen, wie es mit dem schwerstkranken Papst weitergeht und was das für die Zusammenarbeit mit Rom bedeutet.
Nun hat sich ja die Welt und die deutsche Politik seit einigen Wochen grundlegend verändert. Das muss doch auch die deutschen Bischöfe beschäftigen, oder?
Offiziell nicht, obwohl ich schon erwarte, dass sich Ihr Sprecher, Bischof Betzing, zumindest am Ende der Vollversammlung dazu äußern wird, zumindest zum deutschen Wahlergebnis. Die Bischofskonferenz hatte ja zuvor gewarnt, dass völkische Parteien wie die in Teilen rechtsextreme AfD für Christen nicht wählbar seien. Die haben sich davon aber nur bedingt leiten lassen. Auch in katholisch geprägten Regionen hat die AfD stark zugelegt. Hinzu kam der Streit mit CDU/CSU um deren Gesetzesentwürfe zur Migrationspolitik. Da hat es starke Verstimmungen und Kontroversen gegeben. Nicht allein mit den beiden Parteien, sondern auch innerhalb der Bischöfe. Und ich bin gespannt, wie sich die Vollversammlung dazu äußern wird, wenn sie es denn tut.
Und sag nochmal, wer nimmt offiziell an dieser Vollversammlung überhaupt teil?
Es sind in Kloster Steinfeld rund 60 Bischöfe dabei, die teilen sich in die Ortsbischöfe, also die Oberhirten oder die Chefs der 27 deutschen Bistümer. Ihnen zur Seite stehen die sogenannten Weihbischöfe, die den jeweiligen Ortsbischof in seinen Aufgaben unterstützen und die auch in der Vollversammlung vertreten sind.
Du hast vorhin schon vom kleinen und abgelegenen Steinfeld gesprochen. Wo liegt denn dieser Tagungsort ganz genau?
Zwischen Köln und Aachen in der Nordeifel. Steinfeld hat ein Kloster mit über 900-jähriger Geschichte. Heute ist dort der Schulorden der Salvatorianer aktiv, die dort auch noch ein Gymnasium betreiben.
Ja, das klingt fast so, als müssten die Bischöfe in einer Turnhalle tagen und in alten Klosterzellen übernachten.
Keine Sorge, große Teile des Klosters sind heute zu einem Tagungs- und Gästehaus umgebaut mit 4-Sterne-Standard. Ich glaube, da können es die Bischöfe aushalten. Zudem der Leiter des Tagungs- und Gästehauses früher im Bayerischen Hof in München gearbeitet hat, den kennt die Welt ja von der Sicherheitskonferenz. Also der Verwaltungschef in Steinfeld weiß, mit hochrangigen Gästen umzugehen. Und wahrscheinlich sind die deutschen Bischöfe deutlich bescheidener als die Politiker und Diplomaten aus aller Welt.
Vielen Dank für die ganzen Infos. Das war mein Kollege Alois Biel von der Frühjahrsvollversammlung im Kloster Steinfeld. Nicht dabei ist übrigens der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der wegen einer Armverletzung operiert werden muss und in einer Klinik liegt. Mein Kollege Alois Biel wird auch die nächsten Tage im Kloster Steinfeld vor Ort sein und hier im MKR weiter darüber berichten. Pfarrer Schießler lädt zu einer ganz besonderen Fastenzeit ein. Was das mit dem politischen Weltgeschehen zu tun hat und wie jeder von uns in den kommenden Wochen vor Ostern dazu beitragen kann, das hören Sie in der neuen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Es ist unglaublich, wenn man diese Gestalten der Weltpolitik der Zeit sieht, ob Trump, ob Putin, wie sie sich dieser Welt präsentieren, wie sie ihre Macht demonstrieren, wie ohne Rücksicht auf Verluste, so wie jüngst eben die Begegnung Trump-Zelensky im Oval Office, über den anderen hinweggefahren wird, sozusagen eine göttliche Macht ausgespielt wird, die scheinbar grenzenlos ist. Da sitze ich da als Christ, betrachte das Ganze, schau mir diese Menschen an, die immer noch Menschen bleiben in all ihrer Macht und beginne nun meinen 40-tägigen Weg hin zu Ostern. Diese Fastenzeit lädt uns jedes Jahr ein, uns auf das Wesentliche zu besinnen, uns auf unseren Glauben, auf unser Leben zu konzentrieren. Es ist eine Tradition in vielen katholischen Kirchen, in dieser Zeit unter anderem die Altäre zu verhüllen, die Kreuze zu verhüllen, mit sogenannten Fastentüchern dem Auge den direkten Blick zu verwehren. Dies soll uns daran erinnern, dass wir alle, wirklich alle Menschen, uns auf das Unbekannte, auf das Unbeschreibliche, auf den Sieg über den Tod, den Christus für uns errungen hat, an Ostern vorbereiten. Damit dann wirklich an Ostern das Wesentliche sichtbar wird, und zwar innerlich wie äußerlich. Damit etwas sichtbar wird, was eben nicht wir Menschen machen oder machen können, sondern uns von Gott geschenkt wird. Früher waren es die gotischen Flügelaltäre, die konnte man sozusagen zusammenklappen wie einen Wandschrank, und die wurden dann in der Fastenzeit zugeklappt und man sah die äußeren Bilder. Es waren schlichtere Bilder als die, die jetzt dann verdeckt waren. An Ostern wurden sie wieder aufgeklappt und die ganze Herrlichkeit dieses Altars wurde wieder sichtbar. Aber für diese Zeit der 40 Tage begnügte man sich mit dem bescheidenen Anblick, um selber zu lernen, was es heißt, bescheiden zu werden, sich zurückzunehmen, sich nicht so wichtig zu nehmen. In diesem Jahr haben wir in St. Maximilian eine ganz besondere Art der Verhüllung gewählt. Und zwar haben wir die Menschen gebeten, sie sollten doch jeder eins seiner Lieblings-T-Shirts bringen. Leihen natürlich. Und sie haben alle mitgemacht. Und jeder hat so sein T-Shirt gebracht, das für ihn Geschichte ist, das für ihn etwas bedeutet. Jeder hat so ein Stück seiner eigenen Identität gebracht, seine Erinnerungen, gute oder traurige, seine Erlebnisse, seine Bekenntnisse, alles verbunden mit diesem T-Shirt, sozusagen ein Symbol des eigenen Lebens. Und alle T-Shirts zusammen sind jetzt an einer großen Wand vor dem Tabernakel angebracht und bilden so ein Symbol der Gemeinschaft und der Verbundenheit der ganzen Gemeinde. Das hängen sie, völlig unterschiedlich, völlig bunt. Ein Hardrock-Café irgendwo aus Miami. Ein 60er-T-Shirt, wo drauf steht, wir kommen wieder. Daneben, ganz friedlich beieinander, ein T-Shirt vom FC Bayern. Eine Warnweste von Verdi. Vom Anschlag hier in München hat jemand gebracht, der bei der Demonstration selber dabei war. Ein paar Meter davon entfernt, als dieses Auto in die Menschengruppe hineinfuhr. Ein schwarzes T-Shirt mit der schlichten Aufschrift Sex Bomb. Und. Also jedes Shirt eine Geschichte, eine Person, eine unverwechselbare Eigenart. Alle T-Shirts wollen sagen, schaut uns an, wir sind alle eine Gemeinschaft, aber niemand ist die Kopie eines anderen und niemand steht über dem anderen. Sein Lieblings-T-Shirt ist ja immer mehr als ein Kleidungsstück. Wir kennen das alle, jeder von uns hat es zu Hause, auch wenn es nicht mehr passt. Man wird es nie wegwerfen. Es gehört zu dir, es gehört zu deinem Leben. Es trägt alle Momente in sich und an sich, die unser Leben prägen. Indem wir unsere Lieblings-T-Shirts für diese Verhüllung verwenden, zeigen wir, dass es unser Glaube ist, in unseren ganz alltäglichen Erfahrungen, der uns zu dieser erfahrbar lebendigen Kirche macht. Und nur darum kann der Glaube in unserer Gemeinschaft auch wirklich leben. Diese Geste erinnert uns daran, dass wir in unserer Vielfalt und Einzigartigkeit eine starke und unterstützende Gemeinschaft bilden. Jeder an der Seite des anderen, niemand über dem anderen, aber für den anderen da. Wir sind es, wir, die Gemeinde, die diesen Altar für 40 Tage verhüllen, die sich damit begnügen, nicht alles zu sehen und auf das Eigentliche warten. Wir spielen hier kein Theater, wir schauen nicht einfach zu, was andere uns anbieten oder gar vorschreiben. Wir warten nicht, bis hier irgendwas zugeklappt wird und wieder aufgeklappt wird. Wir stellen uns selber vorne hin. Fastenzeit heißt nicht einfach nur verzichten. Verzichten, weil andere es uns vorschreiben. Früher gab es diese Bußordnung und die Fastenverordnung der Kirche, die man in den Schaukästen öffentlich machte. Nein, brauchen wir nicht. Wir selbst gehen diesen Weg aus eigenem Antrieb, nur weil wir es wollen und weil wir es brauchen. Und es wird uns auch nicht einfach der Blick versperrt, sondern wir selbst verzichten auf diesen Blick. Wir verzichten darauf, immer gleich alles im Blick zu haben, immer gleich Recht zu haben, immer alles zu besitzen, sofort und so ausufernd wie nur irgendwie möglich. Nein, wir bereiten uns still und leise und verborgen auf das eigentlich Große, die Überraschung an Ostern vor, nämlich das neue Leben. Wir bereiten uns gewissenhaft vor und alles bisherige unseres Lebens nehmen wir da dankbar an und mit und geben es irgendwann einmal auch wieder dankbar zurück. Und so bekennen wir aufrichtig nur durch unsere T-Shirts und nicht aufdringlich unsere Endlichkeit und Vergänglichkeit. So wie wir es am Aschermittwoch in dem Zeichen der Asche tun, wenn wir sie uns aufs Haupt streuen lassen. Überhaupt dieses Zeichen der Asche, es ist so einfach, so simpel und trotzdem so unglaublich stark und sinnenkräftig. Jeder von uns war schon mal bei einer Beerdigung und als der Sarg abgesenkt wurde, sind wir herangetreten und haben eine Handvoll Erde darauf fallen lassen. Genau dieses Zeichen, das erleben wir, das lassen wir in uns geschehen am Aschermittwoch. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst, darf ich jedem einzelnen Gläubigen sagen, zusagen, ins Gesicht sagen, ohne ihn zu beleidigen und ihn dabei bestreuen mit dieser Asche. Aber der da vor mir steht, er ist ja noch gar nicht tot, er lebt doch noch. Aber er kommt jetzt schon, er lässt sich jetzt schon dieses Zeichen der Einfachheit gefallen. Das würde ich diesem Mächtigen der Welt wünschen. Denkt ihr überhaupt einmal an eure Endlichkeit? Seid doch ihr bereit, eure Macht, die ihr gerade besitzt, über andere zu entscheiden, zu urteilen, sie zu massakrieren oder ihnen zum Leben zu verhelfen? Denkt ihr daran, einmal euer Leben vom Ende her zu sehen? Von der Vergänglichkeit, dass auch von euch nichts anderes übrig bleiben wird als ein Stück Asche? Beide zusammen ergeben so eine herrliche Symbiose, ein unglaublich starkes Spiel der Bilder. Der Verzicht überschattet zunächst alles. Nichts anderes dringt mehr durch. Aus ist es mit der Selbstherrlichkeit. Das Leben ist endlich, wohl wahr. Dahinter aber steht eine große Antwort, nämlich die Antwort Gottes, die wir in diesen 40 Tagen der Fastenzeit erwarten wollen. Was dann passiert, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Neues Leben in Ewigkeit, sagen wir an Ostern. Denn alles Verhüllende wird weggenommen. Der Staub der Endlichkeit wird abgeschüttelt. Das Leben als solches, wir dürfen es endlich in Besitz nehmen. Es wird Ostern sein. Ich wünsche uns allen eine gute und stärkende Fastenzeit hin zu einem frohen Osterfest und dieser Welt endlich Frieden und dem Mächtigen endlich Besinnung auf ihre eigene Endlichkeit. Dann wäre Frieden für alle durchaus möglich. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler.
Das war die neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle hier bei uns im MKR, jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Der Montag ist ja traditionell der Tag, an dem Priester frei haben. Andreas Lederer aus St. Gabriel in München-Haidhausen ist da keine Ausnahme. Aber statt zu entspannen, fährt er am Montag regelmäßig Bus. Und zwar nicht als Fahrgast.
Vor eineinhalb Jahren habe ich mir einen Wunsch oder einen Traum erfüllt und habe den D-Führerschein gemacht, also den Busführerschein für einen großen Bus. Mit dem Hintergrund, weil es doch immer wieder Fahrten gibt, wie nach Rom oder nach Medjugorje, wo man dann einen zweiten Fahrer braucht, weil es immer so viele Kilometer oder so viele Stunden sind und das einer nicht fahren kann. Und es war auch immer schon ein bisschen so der Wunschtraum, so ein großes Gefährt zu machen. Es war die Überlegung, LKW oder Bus, aber es war dann ziemlich schnell die Entscheidung auf den Bus.
Und Busfahren hat dann schon so seine eigenen Tücken.
Ja, im Gegensatz zum LKW knickt der Bus nicht. Der Bus ist ja ein steifes Gerät. Und das heißt, wenn ich links oder rechts abbiege, dann muss ich schon so ausscheren, dass der Hinterreifen nicht über einen Randstein oder über irgendeine Verkehrsinsel donnert, sondern da muss er schon sehr aufmerksam fahren. Und natürlich auch so jetzt im Linienverkehr, wo auch mal Leute im Bus stehen, muss man schon so bremsen, dass die nicht alle durcheinander kugeln. Also man muss sehr aufmerksam und wachsam fahren.
Rund 50 Fahrstunden hat Andreas Lederer gebraucht. Kostenpunkt am Ende 10.000 Euro. Und für die Praxis geht er jetzt regelmäßig ans Steuer.
Im Auftrag der MVG. Und habe da 3 Linien bis jetzt gelernt. Und diese Linien werde ich halt immer wieder angefragt. Da ist jemand krank, da ist jemand im Urlaub, könnte ich aushelfen. Und dann helfe ich eben im Rahmen dieser 3 Linien im Linienverkehr aus. Und es macht nach wie vor sehr viel Spaß und es bereitet halt auch einen guten Weg in der Souveränität mit diesen großen Fahrzeugen. Also nur jetzt so nach dem Führerschein nach Rom zu fahren, das wäre purer Wahnsinn. Also da muss man schon einige tausend Kilometer drauf haben, dass man einfach auch routiniert damit diesen großen Geräten fahren kann.
Gestern früh ist der Pfarrvikar nämlich mit seiner Gemeinde nach Rom gestartet, zum Heiligen Jahr. Und auch da geht's natürlich nicht ohne Bus.
Also ich bin praktisch der Zweitfahrer und der Reiseleiter und auch der geistliche Begleiter. Also als Zweitfahrer werde ich so ungefähr 3 bis 4 Stunden fahren, sodass der Hauptfahrer, wir schauen, dass er halt praktisch 8 oder 9 Stunden fährt und ich eben dann die anderen 3 bis 4 Stunden, so dass es nicht einer alleine fahren muss. Und das macht es dann halt auch für den anderen einfacher und für mich natürlich auch. Wer in Rom braucht, dann ich nicht fahren, da fährt dann ein sehr erfahrener und sehr guter Kollege.
Bis zum Wochenende sind Andreas Lederer und seine Reisetruppe in Rom unterwegs und da feiert er dann auch Gottesdienst und darf im Bus auf den Beifahrersitz.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Wie schnell geht etwas zu Bruch? Tasse, Vase oder Kanne? Porzellan ist halt sehr zerbrechlich. Dabei lassen sich die Scherben auch wieder reparieren. Mit Goldlack. In Japan hat diese Kunstform einen Namen. Kintsugi.
Worum geht es?
Scherben bringen Glück. Hier hat das Sprichwort mal recht. Denn Kintsugi ist auch eine Metapher für das Leben. Aus zerbrochenen, schmerzhaften Teilen kann Stärke und Schönheit wachsen. Narben aus Gold. Und das ist in diesem Kartenspiel raffiniert umgesetzt. Ich sammle Porzellan. Geht es mir zu Bruch, ist es wertlos. Kann ich es reparieren, bekomme ich sogar mehr Punkte als bei der ursprünglichen Fassung.
Was passiert?
Alles eine Frage des Goldes. Denn das Reparieren ist natürlich nicht umsonst. Um Gold zu bekommen, muss ich eine Karte abwerfen, also mich von etwas trennen. Wieder so eine Metapher fürs Leben.
Wie kommt's an?
Keine Sorge, das ist kein spirituelles Spiel. Es geht knallhart ums Gewinnen, um das geschickte Sammeln von Porzellankarten. Da kommt es auf die richtige Kombination an, auf Muster und Arten. Am Ende wird viel gerechnet, ein bisschen zu viel vielleicht, geht trotzdem flott, hat ein tolles Design, ein Spiel mit Charme. Kintsugi von Patrick Rauland ist erschienen im Verlag Board Game Circus.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.